Heute geht es um Glas und keine Frage, Glas ist eine tolle Erfindung. Und wo wären wir zum Beispiel jetzt, wenn wir keine Glasfenster hätten? Glas ist Jahrtausende alt. Themen wie Schimmelpilze oder Einbruchschutz rund um Fenster und Glas sind wohl eher Themen der Neuzeit. Das erfahren wir aber gleich genau und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk für Macher im Handwerk. Und ich freue mich, das Gespräch heute führen Holger Dirks, Chefredakteur der Zeitschrift GFF Glasfenster, Fassade und ich gemeinsam. Hallo Herr Dirks.
Hallo Herr Kruse, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Jürgen Sieber. Er ist Glasermeister und Inhaber von Fenster Sieber. Er ist erster Vorsitzender des Fachverbands Glasfenster Fassade Baden-Württemberg sowie Landesinnungsmeister in diesem Gewerk, gefragter Vortragsredner und zudem erweckt er Geschichte zum Leben, nämlich die des Glases und der Fenster. Herzlich willkommen, Herr Sieber.
Guten Tag, Herr Kruse. Guten Tag, Herr Dirks.
Herr Sieber, fangen wir gleich an mit der Geschichte. Seit wann verfügt die Menschheit über Glas und seit wann überhaupt über Fenster?
Da können wir jetzt einen weiten Sprung zurück machen. 20.000 Jahre vor Christus hat der Mensch bereits Glas bearbeitet, und zwar natürliches Glas. Es gibt zwei natürliche Gläser. Das eine ist ein Obsidian, der entsteht bei Vulkanausbrüchen. Und da kennt man tatsächlich in der Steinzeit Pfeilspitzen aus diesem natürlichen Glas aus Zentralfrankreich und aus Süditalien. Das andere ist der Feuerstein. Der Feuerstein, dieser Silex, ist näher am Glas, als er an Steinen dran ist in seiner Zusammensetzung. Die Archäologen des 19. Jahrhunderts haben diesen Silex dann mal bearbeitet, um zu gucken, wie haben die Steinzeitmenschen die Abschläge gemacht an diesen Steinen. Und irgendwann hat ein Geheimrat, Dr. Pfeiffer, entdeckt, Mensch, ich kann in der Glashütte nebendran Glasbrocken nehmen. Die brechen genauso wie dieser Silex und ich muss nicht von der Ostsee von irgendjemandem Feuerstein sammeln lassen. Das geht wesentlich besser. Und daher weiß man, also 20.000 Jahre vor Christus, hat man Glas bearbeitet, aber noch nicht produziert.
Das heißt, man hat Glas wofür damals verwendet? Ist es dann eher Schmuck gewesen oder zum Anschauen? Oder welche Funktion hat es damals?
20.000 vor Christus waren es Pfeilspitzen,
also, Schaber. Also Sie sagten es gerade, Pfeilspitzen, genau.
Ja, Pfeilspitzen und Schaber.
Schaber.
Mehr noch nicht. Glas als Schmuck, das kam dann erst, als man wirklich Glas herstellen konnte. Aber auch das ist deutlich früher, als wir es in der Schule gelernt haben. Also ich habe in der Schule noch gelernt, dass die Römer Glas in unserem Raum gebracht haben. Wir wissen mittlerweile, dass in der Bronzezeit, in der Eisenzeit, also Kelten waren die Eisenzeit, Bronzezeit ist noch weiter zurück, die konnten schon Glas produzieren. Also wer Bronze aufschmelzen konnte, war mit seinem primitiven Ofen schon ganz dicht an der Glasschmelze dran. Und wenn der als Bodensatz in seinem Rennofen, so nannte man das, silikathaltigen Sand hatte, dann hat der eben so nebenher en passant Glas produziert. Also was er damit anfangen konnte, ist noch offen, aber so muss die Entdeckung des Glases in unserer Raumschaft vorangegangen sein.
Und wann kam dann das durchsichtige Glas?
Das waren dann erst die Römer, beziehungsweise vor den Römern die Phönizier, die um 150 vor Christus bereits durchsichtige Gläser produziert haben. Aber dann auch zuerst als Hohlgläser, also Weingläser, Schalen, Obstschalen. Wir kennen aus Pompeji Fresken, wo wir Obstschalen, durchsichtige Obstschalen haben, an der Wand dargestellt. Und erst im spätrömischen Reich haben die Römer dann Fenstergläser hergestellt, auch durchsichtig.
Jetzt für Sie ist es ganz klar, wie Glas produziert wird, aber der eine oder andere fragt sich jetzt, wie wurde das denn damals gemacht? Also was waren die Bestandteile, womit Glas produziert wurde und wie wurde das produziert?
Also wenn Sie ein ganz einfaches Glas haben oder machen, nehmen Sie silikathaltigen Sand. Glas ist ganz stark silikathaltig. Quarzsand würde so passen. Und das reicht schon aus, um Glas zu produzieren, wenn Sie die Temperatur hinkriegen und die Temperatur halten. Dann gibt es Beimischungen, also Pottasche beispielsweise, die man beimischt, die senkt die Schmelztemperatur, deutlich sogar. Und als man dann drauf kam, dass man Pottasche beimischt, braucht man nicht so viel Energie, nicht so viel Holzkohle, um Feuer zu erzeugen. Dann können Sie schon mehr Glas produzieren, weil die Temperaturen nicht so hoch werden. Und dann gibt es andere Beimischungen wie Kalk, Dolomit etc. oder Eisenanteile, um das Glas einzufärben. Und dann können Sie Glas färben. Und das hat man schon in der Keltenzeit 800 vor Christus
gewusst. Also da hat man alles ausprobiert sozusagen, was damals an Materialien vorhanden war, was man gesehen hat. Wird es heute noch genauso gemacht oder hat man da, ja, ist es eigentlich immer noch, sind es dieselben Inhalte oder hat man da ganz andere mittlerweile?
Die Rezepturen sind nahezu identisch, also die Beimischungen, die haben sich kaum geändert. Die Technik hat sich geändert. Also wir haben heute hochmoderne Öfen, aber die Beimischungen, die Rezepturen, wie ich aus Sandglas mache, sind nahezu identisch.
Wenn das 20.000 Jahre her ist und das durchsichtige Glas wären dann wie viele Jahre her oder seit wann gibt es das?
Durchsichtiges Glas wissen wir definitiv von den Phöniziern. Mhm. Die haben dann auch, also Phönizier, das ist so ein Volk, das im Mittelmeerraum war. Wir kennen Karthago aus dem Geschichtsunterricht, da saßen die. Die hatten aber auch so Inselstaaten, also so im Bereich Tyros, Byblos, also das heutige Syrien, da waren ebenfalls phönizische Siedlungen. Marseille gehört ebenfalls mit, also da streitet man sich, phönizisch oder griechisch als Siedlung. Also gibt es so verschiedene Siedlungen am Rand des Mittelmeers und dort überall haben die Glas produziert. Mhm.
Kann man damit sagen, dass das einer der ältesten Handwerksberufe der Welt ist? Also, das ist ja schon eine Weile her jetzt.
Ich sage hin und wieder mal bei Vorträgen, wenn man Sie, also die Glaser, fragt, in welchem Gewerbe Sie arbeiten, können Sie mit Fug und Recht sagen, im ältesten Gewerbe der Welt.
Also den Superlativ kann man verwenden.
Ich meine dann aber das Glas, nicht das andere Gewerbe, aber also wenn wir mal die Steinmetze ausnehmen, also reine Steinbearbeitung ist dann doch noch eine Idee älter, aber dann kommen gleich wir.
Da habe ich tatsächlich auch dran gedacht, ja. Wenn man überlegt, was gibt es eigentlich noch für die so lang zurückreichen, ist mir das Bäckerhandwerk noch eingefallen. Ich denke, das muss auch sehr früh sein. Steinmetz war das andere, richtig?
Ja.
Wir haben gerade viel gehört über die Geschichte, die geht weit zurück, ist auch Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Ja, klare Sache. Wenn man Ihnen so zuhört, dann konnten Sie eigentlich keinen anderen Beruf wählen. Ja? Also bis heute, Sie haben jetzt das Berufsleben, das kann man ruhig sagen, Sie haben ganzes Berufsleben natürlich noch nicht hinter sich, aber Sie haben viel des Berufslebens schon hinter sich. Und man spürt aber immer noch, da hat jemand seinen Beruf, die Berufung gefunden. Ist das so?
Ja und nein. Also der Anfang, den Sie sagten, dass ich nichts anderes wählen konnte, da täuschen Sie sich jetzt komplett. Das war so der Generationenkonflikt, den man zu Hause mit dem Elternhaus hat, mit dem Vater. Ich wusste zwar nicht, was ich werden wollte, aber was ich nicht werden wollte, das war mir ganz klar, der Beruf meines Vaters, nämlich Glaser und Fensterbauer. Das wollte ich erstmal gar nicht machen. So, dann war ich aber, also in gewisser Weise war ich fleißig, ich habe sehr viel Sport gemacht, Leistungssport damals. In der Schule, in manchen Fächern Geschichte war ich auch sehr gut, aber ansonsten war ich auch mal ein fauler Hund. Und dann war die Überlegung so, welchen Beruf ergreifst du jetzt? Und dann dachte ich, komm, jetzt wirst du, der Vater wollte, dass ich in den Beruf einsteige, komm, ja, mach mal und dann sehen wir weiter.
Sie hatten es ja eigentlich jeden Tag vor Augen, nehme ich an.
Den hatte ich jeden Tag vor Augen.
In der Werkstatt.
Und dann gibt es im Schwäbischen so einen Spruch, der Appetit kommt mit dem Essen. Plötzlich, du fängst an, du merkst, hoppsa, da liegt mir was, ich habe Erfolg, also die Bearbeitung mit Holz, ich bin ja Glaser in Baden-Württemberg, bedeutet ja Fensterbauer auch, also ganz stark eine Ausbildung zum Fenster-Glas-Fassadenbauer. Und plötzlich merkt man, okay, das liegt mir, diese Bearbeitung mit Holz liegt mir, ich kann es, ich verstehe die Maschinen, die man damals hatten, ich kann das Ganze bearbeiten. Du kriegst die ersten guten Noten in der Schule, denkst, wow, okay, das läuft. Und dann kommt, wie gesagt, der Appetit mit dem Essen. Da dachte ich, okay, machen wir mal weiter, gucken wir mal. Ja, dann gab es aber noch so Träume, man will ja dann auch mal weg von zu Hause, wenn man jung ist. Dann kam das noch dazu, aber dann war immer wieder der Weg zurück und der Weg ins Handwerk.
Sie führen heute den Betrieb, wir haben es gerade gehört, Sie führen den Betrieb des Vaters weiter in Stetten am Kalten Markt. Das ist, wer sich nicht auskennt, in der Nähe von Sigmaringen in Baden-Württemberg. Und springen wir mal ins Heute. Sie sind jeden Tag im Betrieb, Sie haben Angestellte, Aufträge, der ganze Alltag eines Handwerksbetriebs ist natürlich auch Ihr Alltag. Jetzt ist es so, die Baukonjunktur gerade im Neubau, was den Wohnbau angeht, ist schwach. Viele sprechen sogar von einer Krise. Insgesamt ist es hinter den Erwartungen, gerade was den Bau angeht. Auch in der Sanierung sind die Erwartungen sehr hoch und werden dann doch immer wieder enttäuscht. Sei es drum. Ich muss mich natürlich als Betrieb darauf einstellen. Wie haben Sie sich darauf eingestellt und wie ist momentan das Geschäft bei Ihnen?
Also wir waren ja schon immer in der Sanierung auch tätig, beliefern aber seit 20 Jahren einen Fertighausbauer mit Fenstern. Wir produzieren Kunststofffenster heute, also keine Holzfenster mehr. Der Neubau ist jetzt, man kann sagen, seit November letzten Jahres stark eingebrochen. Und dann haben wir uns wieder ein bisschen auf die Sanierung konzentriert, die wir eh schon immer gemacht haben. Wir haben zwar einen Umsatzeinbruch, einen gewaltigen von 30%, konnten aber im Jahr 2023 den Gewinn halten, weil einfach Sanierungen ein bisschen lukrativer sind als der Neubau. Jetzt 2024 müssen wir mal gucken. Also da scheint der Neubau noch stärker einzubrechen. Und da müssen wir gucken, ob wir das komplett kompensieren können.
Wir haben es eingangs gehört, Sie sind Landesinnungsmeister im Fachverband Glasfensterfassade in Baden-Württemberg. Was hören Sie von anderen Kollegen?
Ähnliches, wobei unsere Strukturen in der Fachverband Baden-Württemberg betreut überwiegend die handwerklichen Fensterbauer. Und die weichen alle aus in dem Bereich der Sanierung. Also die können das ausweichen. Das sind diese kleinen Betriebe, die sehr flexibel sind. Es gibt ein paar, die eben das auch spüren, die vorwiegend im Neubau tätig waren. Die spüren das definitiv. Aber so die kleinen weichen alle in die Sanierung aus. Und das haben die auch drauf und das können die.
Dann wollen wir hoffen, dass das Thema Sanierung tatsächlich mal eine Belebung erfährt. Das wird seit Jahren von den Fachleuten erhofft und tatsächlich braucht man es auch. Statistisch gesehen muss eben mehr saniert werden im Bestand, weil die Bestandsimmobilien haben eine Halbwertszeit von 50, 100 und mehr Jahren und entsprechend groß ist da auch der Bedarf.
Da bin ich jetzt mal positiv. Unser Produkt, das wir produzieren, ein Fenster, ein energiesparendes Fenster, damit können Sie Geld einsparen. Sie sparen Heizkosten ein. Und es ist tatsächlich lukrativer, 10.000 Euro in neue Fenster zu investieren, als 10.000 Euro auf die Bank zu legen. Also aufgrund der Heizkosteneinsparung haben Sie da tatsächlich in der Verzinsung mehr davon.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu Ihrem Werdegang kommen. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie ja sozusagen beim Tun Freude gefunden haben an diesem Beruf. Und Sie haben ganz normal die Lehrzeit gehabt, sind Geselle dann geworden, Meister. Sie haben den Betriebswirt des Handwerks dann noch oben drauf gesetzt. Genau. Ist das alles parallel gelaufen mit Ihrem Vater? In dem Sinne, haben Sie ein gemeinsames Ziel vereinbart gehabt, dann und dann übergeben wir? Oder wie war das?
Nee, gar nicht. Ja. Das war immer noch so die Abkupplung von zu Hause. Man wollte weg. Also es begann mit einem Abend. Ich lag in meinem Jugendbett damals und habe mir überlegt, so wie geht's weiter? Wie könnte mein Leben aussehen? Und da war mir klar, wenn du weg willst von daheim, dann müssen die Noten gut sein. Du musst wirklich besser sein als andere. Das war aber wirklich so ein Erweckungserlebnis eines Nachts. Weiß ich heute noch, Menschenskinder, okay, komm, jetzt leg los und mach. Dann gab es einen guten Gesellenbrief, der war wirklich sehr gut. Dann habe ich ein Jahr zu Hause gearbeitet. Dann kam damals noch die Wehrpflicht. Die war in meinem Alter, gab es die noch. Und da dachte ich, ich gehe so weit weg, wie es irgendwie geht. Kolonien hatten wir nicht mehr, also Namibia schied aus. Aber Marine war, also habe ich mich zur Marine gemeldet. Ich war damals Leistungssportler, also körperlich sehr fit. Dann musste man für die Marine noch so ein paar Sondertests machen. Und dann hat es geklappt. Also ich kam zur Marine, war in Eckernförde, wurde Tastfunker. Ich war einer der letzten Morser, die von der Marine ausgebildet wurden. Und auch da gab es wieder so einen Wettkampf. Es kamen 600 junge Rekruten, kamen in die Kaserne. Und das war klar, ungefähr für 100 werden wir Schiffe haben. Und wenn du von Süddeutschland fast an den Alpen zur Marine gehst, dann willst du auf ein Schiff. Also nachher in der Kaserne zu sitzen, hätte ich auch zu Hause können. Also haben wir das probiert. Und ich gehörte damals in diesem Jahrgang, in dieser Klasse, ich war der Drittbeste damals. Man durfte sich ein Kommando raussuchen, hatte dann mich für das Kommando der Fregatte Augsburg entschieden, die eine Afrikafahrt machen sollte und kam dann auf dieses Schiff. Die Afrikafahrt wurde 5 Tage zuvor gestrichen, wie es halt häufig bei der Bundeswehr so ist, aber man kam rum. Also ich hatte Seefahrt, ich war in England, ich war in Belgien, ich war in Dänemark, kam also ein bisschen rum in diesen 15 Monaten. Und das prägt dann schon mal. Du bist in Norddeutschland, du bist in einer anderen Gegend, du siehst was völlig anderes. Bundeswehr war übrigens ein anderer Ton als zu Hause und ein Schiffsdiesel riecht unangenehmer als frisches Kiefernholz, das zu Hause in der Firma ausgehobelt wurde. Und das hat einen dann schon mal so ein bisschen hat man sich die Hörner abgestoßen. Und da war ich schon mal zufriedener, als ich zurückkam. Dachte ich im Zurück, okay, hier in Süddeutschland ist auch schön und ganz so schlecht ist der Beruf des Fensterbauers auch nicht. Mach mal in dem Weg mal weiter. Dann kam die Meisterausbildung, dann habe ich die Meisterausbildung gemacht, auch da geguckt, dass es einfach läuft, dass es gut wird, war dann auch relativ gut im Abschluss und war dann zweimal noch in Frankreich. Das war damals ganz früh ein europäischer Austausch, der angeboten wurde. Bei den Studenten heißt das heute, glaube ich,
Erasmus.
Erasmus, danke. Hieß es Erasmus und bei den Handwerkern damals, ich glaube, Leonardo war der Name. Und wir hatten einen Austausch. Ich sprach Französisch schon, also normale Grundkenntnisse. Wir hatten in Städten am Kalten Markt eine französische Garnison. Das heißt, wir hatten auch französische Kunden. Man konnte auch in der Praxis die Sprache üben. Und da dachte ich, jetzt mal noch eine Zeit lang nach Frankreich gehen, um Französisch besser zu lernen. Dann habe ich das gemacht, habe dort in einem Fensterbaubetrieb gearbeitet oder insgesamt in 3 Betrieben. Und nebenbei en passant die Sprache besser gelernt. Also es geht dann auch schnell, wenn man im Land drin wohnt und lebt und arbeitet, lernt man die Sprache dann auch sehr schnell. Das war in Südwestfrankreich, also ganz bei Bordeaux da unten. Und das waren so klassische französische Betriebe. Man begann morgens um 7 Uhr und man kommt als junger Mann ran aus Deutschland und denkt, es reicht, dass ich jetzt aus Deutschland komme, um zu zeigen, wie man kräftig arbeitet. Es war weit gefehlt, die Franzosen arbeiten auch kräftig, also es täuscht dann immer so von den Gerüchten. Aber wenn 12 Uhr war, dann war 2 Stunden Mittagspause dort und dann ging man eben 2 Stunden zum Mittagessen. Da gab es auch ein Glas Rotwein. Es gab eben mehrere Gänge und ich ging als junger Mann dahin. Ich sage immer, ich war, als ich nach Frankreich ging, weit und breit der Schönste. Und als ich zurückkam, war ich nur noch weit und breit, weil einfach das Essen dort ganz toll ist im Südwesten. Sie haben dort Gänseleber, Pastete und also wirklich gute Weine. Also war wirklich eine tolle Zeit, möchte ich nicht missen. Und dann kam ich zurück, dann kam der Betriebswirt, den ich noch drauf gesattelt habe. Dann kam nach ein paar Jahren die Möglichkeit, Gutachter zu werden. Das war so ein, auch so ein kleiner Impuls. Mensch, wir bräuchten einen. Bei uns hört ein Gutachter auf in der Innung. Jürgen, wie wäre es denn mit dir? Und dann, boah, gut, fangen wir mal an mit der Fortbildung. Dann kam das mit dazu und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt.
Das ist der, den haben Sie dann in die Prüfung gemacht als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger dann, oder?
Ja, das war da. Also ganz früher war es so, dass man in der Innung jemanden bestimmt hat. Mensch, du könntest das doch machen, komm, du bist gut, ich kenne nur dort, zack, du bist es. Ich war dann einer der ersten, bei denen man dann die Prüfung machen musste. Man ging auf hat eine Schulung gemacht, man hat ein Prüfungsgutachten abgelegt, man hat einen Test gemacht und ja. War ebenfalls erfolgreich und es ging und ja, so kam eines zum anderen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil da gibt es ja dann die vielen Schadensfälle, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Vorher nochmal ein Blick auf die Nachfolge, weil das war ja am Anfang meine Frage gewesen, lief es dann am Ende doch noch parallel mit Ihrem Vater oder haben Sie dann ausgemacht, ja, dann und dann übernehme ich oder wie hat sich das entwickelt?
In so einem Familienbetrieb läuft das quasi so kontinuierlich. Mein Vater war, trotz aller Kritik, wenn ich jetzt als junger Mann sage, ich will weg, und war mein Vater doch sehr modern. Also im Gegensatz zu vielen Meisterkollegen, die nichts zu Hause machen durften, die keine Verantwortung bekamen, war mein Vater sehr offen. Der hat sofort Verantwortung abgegeben. Komm, du bist jetzt verantwortlich für den Holzeinkauf, du bist verantwortlich für dieses oder jenes, auch finanziell verantwortlich. Ich durfte also sofort loslegen. Das hatte auch den riesen Vorteil. Mein Vater hatte dann einen schweren Autounfall 1998, lag dann lange im Krankenhaus. Und dann kam ich quasi, ohne dass man das Ganze jetzt mit Übergabe geregelt hat, von einem Tag auf den anderen musste ich die Firma leiten. Und das war aber, wenn man als junger Mensch diese Freiheit kriegt, zu arbeiten und eigenverantwortlich zu arbeiten, war das dann kein großer Schritt.
Man wächst mit den Aufgaben.
Ja.
Man wächst mit den Aufgaben, das sagt man immer relativ schnell, aber ich habe zum Beispiel auch festgestellt, es ist an solchen Redensarten auch immer was dran.
Ja, definitiv.
Ist auch immer was dran. Das muss nicht jedes Mal klappen. Manchmal ist das ist die Herausforderung auch eine Nummer zu groß. Aber in der Regel passt man sich dann an. Ja. So war es auch bei Ihnen.
Definitiv. Also der Unfall war, ich musste den Betrieb übernehmen, hatte den aber vorher schon. Also mein Vater war wirklich sehr offen, sehr frei. Komm, mach du. Also das, was ich so als junger Mann so an Kritik hatte, war dann das komplette Gegenteil. Er hat mir Freiheit gegeben in der Arbeit. Auch diese Ausflüge, in Anführungszeichen, nach Frankreich zum Arbeiten, da war von ihm nie eine Bremse zu spüren. Geh fort, lern noch was anderes, guck dir was anderes an und dann passt das schon.
Was würden Sie denn jetzt einem Unternehmer sagen, der auch gerade vor einer Nachfolgeregelung steht, wie soll das denn eigentlich ideal machen? Also, oder vielleicht war das ja, gut, bei Ihnen war es jetzt durch die Situation bedingt dann so, aber wie würden Sie jetzt einem Dritten sagen, mach es so, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Gibt es überhaupt so einen Vorschlag?
Also wenn ich jetzt mal die Erfahrung nehme in meiner Klasse, meiner Meisterklasse, die ich damals hatte, existieren alle die Firmen noch, bei denen damals die potenziellen Nachfolger, also in der Regel zu meiner Zeit die Söhne, die Freiheit hatten, zu Hause irgendwas auszuprobieren. Die durften loslegen, die bekamen als junge Meister eben von den Eltern einen bestimmten Bereich, den sie übertragen bekamen, während diejenigen, die jede Schraube beim Vater vorlegen mussten, ob sie die jetzt kaufen dürfen, die Firmen existieren nicht mehr, nahezu ausnahmslos.
Also Verantwortung übergeben.
Verantwortung übergeben, ja. Freiheit übergeben.
Freiheit übergeben. Dann kommen wir jetzt doch mal zu den Sachverständigenwesen, Schäden vermutlich. Das wird wahrscheinlich das Hauptfeld sein, ja, das Sie bearbeiten. Welche sind denn so die drei Hauptschadensfelder, mit denen Sie es zu tun haben?
Glasschäden, damit habe ich auch begonnen als junger Sachverständiger. Dann haben wir Schimmelpilz im Fensterfall ist die Geschichte. Und jetzt derzeit ganz stark Probleme mit Lüftung. Also wie beeinflussen Lüftungen unsere Fenstersysteme?
Greifen wir mal gleich Schimmelpilze heraus. Ich habe sie auch schon mal im Vortrag gehört und war sehr beeindruckt, was ich da auch für Bilder gesehen habe. Jeder, der wahrscheinlich diese Bilder gesehen hätte, hätte sich überlegt, dass bevor er irgendwo mal was baut oder sich überhaupt damit beschäftigt, dass er auf jeden Fall immer einen Experten hinzuziehen sollte, um vielleicht das von vornherein zu vermeiden. Aber wenn sie dann mal da sind, dann gibt es natürlich auch viele Aufgaben. Was ist so der Klassiker? Sie haben gerade gesagt, Schimmelpilz im Fensterfalz.
Wir bauen seit 20 Jahren sehr dicht. Die Häuser werden geprüft. Es gibt den sogenannten Blower-Door-Test. Da wird quasi in der Haustür, deshalb heißt dieser Test auch Blower-Door-Test, in der Haustür wird ein Gebläse eingebaut, ab einem bestimmten Bauzustand. Dann wird Luft ins Gebäude reingeblasen und es wird ein Überdruck von 50 Pascal aufgebaut. Später dann auch ein Unterdruck mit 50 Pascal erstellt. Und dann wird geguckt, wie viel Luft muss ich nachschieben, wie viel Kubikmeter Luft muss ich nachschieben, um die 50 Pascal über- oder Unterdruck zu halten. Das ist der Dichtigkeitswert der Gebäude. Früher, nehmen wir mal die frühen 80er Jahre, da hatte ein Gebäude einen Blower-Door-Test, also einen Undichtigkeitstest von 5, 6. Also ich habe in einer Stunde bei 50 Pascal Überdruck 5-mal das Luftvolumen durch ein Gebäude durchschieben müssen, um diesen Überdruck zu halten. Heute sprechen wir von einem Blower-Door-Wert von 0,5, 0,6 als normale Dichtigkeitstests, vielleicht mal 0,8. Das wird dann schon selten. Also wir haben extrem dichte Häuser. Und diese Dichtigkeit verändert die Häuser in ihrem bauphysikalischen Verhalten. Wenn wir es ganz einfach vergleichen, ist es wie ein Schnellkochtopf. Sie haben einen Schnellkochtopf, Sie haben Wasser drin, Sie geben Temperatur dazu. Wenn Sie den Deckel nicht drauf machen, also keine dichte Hülle erzeugen, haben Sie keinen Überdruck. Der Dampf entweicht. Fertig. Machen Sie den Deckel drauf, kriegen Sie im Schnellkochtopf einen Überdruck. Das haben wir auch in Häusern. Wir haben in den Häusern einen leichten Überdruck, nicht so wie im Schnellkochtopf, aber wir haben einen kleinen Überdruck. Und das hatten die Häuser früher nicht. Und jetzt drückt es uns quasi Raumluft in jede kleine Ritze, in jede kleine Fuge, die nicht hundertprozentig dicht ist. Fenster sind keine U-Boot-Shots, sondern Fenster sind zum Öffnen da. Die haben kleine Fugen, die haben einen Fugendurchlasskoeffizienten. Und da drückt es uns jetzt eben, wenn keine Lüftungsanlage da ist, wenn ich ein sehr dichtes Haus baue und spare das Geld an der Lüftungsanlage, drückt es uns die Raumluft in die Felze hinein. Der Fensterfalz ist der Übergang zwischen innen und außen und dann kondensiert es uns im Fensterfalz und wir haben eben dann Tauwasser im Falz.
Das heißt, dass alte Häuser davon vermutlich nicht so befallen sind?
Eigentlich gar nicht. Also richtig alte Häuser, jetzt nehmen wir mal 60er, ein Haus der 60er, 70er Jahre, die haben die Probleme in der Regel nicht. Die haben aber auch den 4-5-fachen Energieverbrauch zum Heizen. Das ist eben der Preis, den wir zahlen für ein Haus, das nur noch extrem wenig Energie benötigt. Das ist in der Technik einfach was anderes.
Also das kann ich bestätigen. Ich habe in meiner Mietwohnung in München Verbundfenster und das Haus ist von 1969 und das ist die Erstausstattung.
Ja.
Und im Winter geht der Vorhang, wenn der Wind auf dem Fenster steht. So undicht ist das.
Genau, und Sie haben immer frische Luft in der Wohnung.
So ist es, ja.
Und der Schimmelpilz entsteht dann durch die Feuchtigkeit?
Ja, Schimmelpilz wächst immer mit der Feuchtigkeit. Also ohne Feuchtigkeit gibt es keinen Schimmelpilz. Das wird auch häufig mal falsch kolportiert. Es gibt so einen Satz, Fenster dürfen nicht besser sein als die Wand, denn sonst haben wir Schimmelpilz an der Wand. So, das ist eigentlich ein falscher Satz, denn wenn dieser Satz uneingeschränkt gelten würde, wir bauen bessere Fenster in eine schlechte Wand ein, dann haben wir am nächsten Tag Wasser oder Kondensat an der Wand, dann hätten wir das Feuchtigkeitsproblem in der Sahara geregelt. Wir bauen eine schlechte Betonwand mitten in die Sahara, bauen ein super gutes Fenster ein und am nächsten Tag läuft dort das Wasser an der Wand runter. Das passt natürlich so nicht, da stimmt irgendwas nicht und der dritte Punkt ist die Luftfeuchtigkeit. Also ich benötige immer noch eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit, damit diese Phänomene auftreten. Und die Feuchtigkeit macht es dann quasi die, durch die entsteht Schimmelpilz und ja, der ganze Ärger.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Sie stellen das fest als Sachverständiger und sagen, ja, das ist jetzt hier so, Sie werden die Ursache feststellen, aber hier muss man dann die Lösung ja dann bringen, weil den gleichen Zustand kann man ja nicht lassen. Das heißt, da muss man irgendwas tun, damit es nicht wieder auftritt.
Ja, jetzt ist es in Deutschland so, dass wir sehr viele Normen haben. Also manchmal denkt man, wir sind übernormiert in Deutschland, aber es hat auch seinen Vorteil. Man kann einfach nachgucken, wie hätte denn so ein Haus gebaut werden müssen. Häufig ist es einfach so, wenn ein Gebäude mit einem sehr, sehr guten Blower Door-Wert gebaut wird, also Blower Door-Wert 0,5, dann haben wir abhängig vom Volumen dieser Wohnung zum Teil auch schon den Zwang, eine Lüftungsanlage einzubauen. Weil man auch schon normativ weiß, ohne irgendeine Lüftungsart, mal offen welche, geht das schon gar nicht mehr. Und wenn man dann eben die Schäden sieht, weiß man, okay, da fehlt die Lüftungsanlage, dann gibt es eine Kalkulation, man rechnet das Ganze durch und in der Regel haben sie dann eben auch als Ergebnis, es muss eine Lüftungsanlage nachgerüstet werden.
Mhm. Lüftung ist ja auch das Thema jetzt tatsächlich hier auf der Fensterbau Frontale bei Ihrem Vortrag, denn das ist ja ein Schadensbild, darauf basiert ja auch Ihr Vortrag, das haben wir im Vorfeld schon besprochen. Tatsächlich tritt immer häufiger bei Ihren Sachverständigenaufträgen dieses Phänomen auf und hat jetzt dazu geführt, dass Sie eben den Vortrag erarbeitet haben, der auch immer dichter wird durch die Häufigkeit der Schadensfälle. Können Sie das nochmal kurz so möglichst für Laien beschreiben, was jetzt da neu aufkommt als Schadensphänomen?
Also 2015, der Vortrag Schimmelpilz im Fensterfalz basierte noch auf Überdruck in Häusern. Dieser Überdruck ist mittlerweile übrigens in der 4108 der Wärmeschutzverordnung eine der wenigen Normen, die übrigens den Namen Verordnung tragen. Also sie haben schon Gesetzescharakter. Dort wird der Überdruck jetzt endlich beschrieben. Da steht also drin, wenn du ein dichtes Gebäude baust, hast keine Öffnung, machst also Wärme im Gebäude drin, die Luft dehnt sich aus, dann kriegst du einen kleinen Überdruck im Gebäude. Das ist Punkt 1. Jetzt kommt man auf die Idee, wir könnten das über relativ preiswerte WC-Abluftanlagen oder Feuchtraum-Abluftanlagen regeln. Also wir saugen, wenn im Bad das Licht an ist, einfach dort die Luft ab. So, jetzt haben wir aber sehr dichte Gebäude. Wir schalten im Bad das Licht an. Jetzt gehen wir mal einfach dieses Beispiel durch. Die Lüftungsanlage läuft jetzt, die saugt 100 Kubikmeter Luft ab. Wenn ich jetzt ein sehr dichtes Gebäude gebaut habe, kriege ich einen Unterdruck im Gebäude. Wenn ich mich nicht exakt darum kümmere, wo strömt denn die Luft nach? Wo strömen die 100 Kubikmeter Luft nach, die jetzt im Bad abgesaugt werden? Dann kriege ich einen Unterdruck im Gebäude. Also gerade das Gegenteil von dem anderen Vortrag, dann kriege ich mit diesen Anlagen einen Unterdruck. Da gibt es jetzt Gott sei Dank auch Untersuchungen in Österreich dazu, wissenschaftliche Untersuchungen. Die sind auch in diesen Themen, sind die wirklich gut vorne dran, die Österreicher. Und wir wissen mittlerweile, dass wir, wenn es ganz blöd läuft, das werde ich heute Nachmittag im Vortrag zeigen, wir bis zu 130 Pascal Unterdruck in einem Gebäude durch solche Feuchtraumabluftanlagen erzeugen können. Und wenn dies passiert, fliegen einem die Fensterflügel um die Ohren. Also wenn Sie den Fensterflügel öffnen, kommt er Ihnen schon entgegen, weil es einen Unterdruck im Gebäude gibt. Oder Sie saugen einfach Falschluft von irgendwo an.
Zum Beispiel haben Sie mir auch erzählt, das ist auch das Beispiel kommt auch im Vortrag vor, dass es pfeift.
Ja.
Hörbar pfeift für die Bewohner an einer Stelle, wo es eben kumuliert. In dem Fall war es wohl eine Hebeschiebetür.
Hebeschiebetüren sind in ihrer Bauart etwas undichter als die normalen Standardfenster. Das hängt einfach mit der Konstruktion zusammen. Und wenn Sie jetzt eine Hebeschiebetür in der Wohnung drin haben und Sie saugen 100 Kubikmeter Luft ab über eine Feuchtraumanlage und Sie haben keine definierten Nachströmöffnungen, dann kriegen Sie Zugerscheinungen an der Hebeschiebetür. Und dann eben eine Reklamation, das heißt, plötzlich kriegt der Fensterbauer die Reklamation und er kann gar nichts dafür. Er hat die Hebeschiebetür so gebaut, wie er sie immer gebaut hat. Und jetzt plötzlich kommt die Reklamation, es zieht an seiner Tür. Und jetzt darf man auch nicht dran denken, dass wir die Hebeschiebetüren anders konstruieren müssen, sondern wir brauchen einfach die Luftmenge, die abgesaugt wird, brauchen wir kontrolliert irgendwo in einer Nachströmöffnung.
Wir haben jetzt sozusagen das Schadensbild vor Augen, die Schadensfälle tauchen auf. Das führt dann eben dazu, dass irgendwann auch eine Expertise entsteht, Erkenntnisgewinn. Und vor allen Dingen geht es natürlich um die Frage, wie muss ich mich dann dazu stellen, dass es eben diese Schadensfälle nicht mehr so auftreten. Wie lange dauert das, bis sozusagen von dem Erkenntnis, da ist ein Betätigungsfeld, da muss angepasst werden, bis hin zu dem, dass man dann auch eine Lösung hat.
Das geht relativ schnell, denn die physikalischen Bedingungen sind ja klar. Man kann es nachrechnen. Und jetzt wieder dieses Thema Normung. Wir haben seit dem Jahr 2009 eine Pflicht in Deutschland, ein Lüftungskonzept zu erstellen. Das wird aber häufig in den Fällen, in denen wir dann die Schäden haben, nicht gemacht. Bei diesem Lüftungskonzept, das man erstellen muss, nimmt man einfach dieses Luftvolumen im Gebäude. Man nimmt den Blower Dorwert, sofern er bekannt ist. Wenn er nicht bekannt ist, gibt es eben auch normative, fiktive Blower Dorwerte. Kalkuliert das durch und dann komme ich relativ schnell zum Ergebnis, benötige ich irgendwie eine Lüftungsunterstützung oder geht das noch ohne? Und wenn ich eben zum Ergebnis komme, ich benötige was und es wird nichts eingebaut, dann kriegen wir die Probleme.
Mhm. Wir haben jetzt über Schimmelpilze ja gesprochen gehabt, wir haben über die Lüftung auch schon gesprochen gehabt. Sie hatten noch Glas gesagt als dritten großen Bereich. Was ist da so das, der Hauptschaden oder die Hauptschäden, die da auftreten?
Wir haben seit einigen Jahren Wärmedämmgläser, also beschichtete Gläser, die die Wärme zurückhalten. Diese Gläser oder diese Beschichtungen haben die Funktion, dass sie kurzwellige Wärmestrahlung, die von der Sonne kommt, durchlassen. Und die Wärme, die dann innen durch den aufgewärmten Fußboden, die Wände oder auch die Wärme, die durch die Heizkörper entsteht, das ist eine langwellige Wärmestrahlung, die dann abstrahlt, die geht nicht durch diese Beschichtung nach außen zurück. Wir sprechen hier von einem positiven Treibhauseffekt. Wenn jetzt Zweifachgläser mit so einer Beschichtung oder eben, wie seit einigen Jahren, jetzt auch Dreifachgläser im großen Stil eingebaut werden und ich lege jetzt vor so ein Fenster ein Kopfkissen beispielsweise, haben wir häufig, oder ein Gegenstand direkt ans Glas, kriegen wir eine punktuelle Aufheizung an diesen Gläsern, an diesen Stellen. Und Glas können Sie zwar bis auf 1800 Grad erwärmen, bis es fortfließt. Wenn Sie das gleichmäßig machen mit einer Scheibe, passiert der Scheibe auch nichts. Aber wenn Sie die punktuell nur an einer Stelle eben erwärmen, dann kann die eben auch schon mal bei 20 Grad im Extremfall oder bei, also 20 Kelvin oder bei 40 Kelvin dann langsam sicher knallen. Dann gibt es einen Knall und die Scheibe geht eben an der Stelle kaputt, weil sie eben unterschiedliche Spannungen gekriegt
hat. Das ist spannend. Also Glas ist eigentlich ein ganz besonderes Material. Ich habe von einem Hörer tatsächlich oder einem Zuhörer unseres Podcasts noch eine Frage mitbekommen. Die geht ein bisschen in die Richtung. Er hat gesagt, er hätte gehört, dass Glas eigentlich liquide sei. Er hat gesagt, dass es eigentlich etwas Flüssiges. Er meinte, dass in Kirchenfenstern man beobachten könnte, dass die oben ganz dünn sind und unten ganz dick und dass im Laufe der Jahre das sozusagen sich das nach unten runterbildet, das Glas. Ist das so?
Also man spricht bei Glas von einer unterkühlten Flüssigkeit. Und es gibt dieses Gerücht bei Kirchenfenstern, die dann eben sehr alt sind, also wenn wir gotische Fenster nehmen, die jetzt 600 Jahre alt sind, dass es da wohl so wäre. Jetzt gibt es aber eine Studienarbeit oder eine Doktorarbeit, glaube ich, aus Frankreich. Die Franzosen sind da relativ dahinterher, was Archäologie rund um Fenster angeht. Und da gibt es tatsächlich eine Dame, die hat ihren Doktor gemacht. Die gehen mittlerweile davon aus, dass die Glaser in der Gotik diese Glasscheiben, die sie verarbeitet haben, die damals eben mundgeblasen waren und somit eben unterschiedliche Dicken hatten, dass die einfach den dickeren Rand nach unten gelegt haben. Also in der Theorie ist Glas eine unterkühlte Flüssigkeit, aber das ist so langsam, dass man eben nicht glaubt, dass im Laufe der Jahrhunderte das Glas nach unten wegfließt und unten dicker wird. Also man glaubt heute, also Stand Studienarbeit in Frankreich, dass die Scheiben extra so hingedreht haben.
Mhm. Ja, das ist ein spannendes Thema.
Ja.
Aber nochmal zurück zu dem, was Sie vorher ausgeführt haben. Also wie sind dann wirklich die Probleme, die da alle auftreten rund um das Glas? Das ist ja dann ein punktuelles Aufheizen und dann springt das Glas? Dann
springt das Glas, es springt aber mit einem ganz charakteristischen Bild. Also Sie erkennen das am Bild, dann gibt es eine physikalische Regel, wenig Energie erzeugt wenig Risse, viel Energie erzeugt viel Risse. Wenn Sie ein Kissen davor legen, können Sie das Glas an dieser Stelle bis zu 70, 80 Grad erwärmen, also bis auf 70, 80 Grad. Nebendran haben Sie vielleicht 15 Grad an der Glasscheibe. Und wenn dann die Scheibe knallt, haben Sie einen Riss mit 5, 6, 7 Verästelungen. Man erkennt das dann. Also da gibt es ein ganz charakteristisches Bild, habe ich auch Vorträge dafür.
Das heißt, Sie sehen auf den ersten Blick, wahrscheinlich kommt es daher.
Ja, also man kann dann noch Glasleisten entfernen, die Kanten prüfen. Also da gibt es dann auch nochmal ein paar Charakteristika an den Glaskanten. Aber Sie erkennen am Rissbild schon mal sehr viel. Das zweite Rissbild, das wir heute haben mit den dicken Glasaufbauten, sind Klimalastrisse, so nennen wir die. Man kennt es, also eigentlich im Süddeutschen ist es oder sollte das gar nicht so ein Thema sein. Die Österreicher kommen ganz gut klar damit. Beispiel, sie produzieren Glas auf der Höhe der Nordsee. Sie haben dort eine Glashütte, da kommt ein ganz billiger Isolierglaslieferant und da bestellen sie jetzt die Gläser. Dann produziert er die Gläser, er schweißt diese zwei Gläser zusammen. Wir haben im Glas kein Vakuum, wie man öfters denkt im Zwischenraum, sondern wir haben ein Gas da drin und dieses Gas wird abgefüllt zum Luftdruck, der am Tag der Produktion vorherrscht. Jetzt haben Sie auf der Höhe der Nordsee einen höheren Luftdruck als beispielsweise auf der Zugspitze oben. Sie können also nicht eine Glasscheibe aus Hamburg einfach so in der Gondel hoch auf die Zugspitze transportieren. Die würde Ihnen unterwegs platzen, weil einfach der Druck nach oben abnimmt. Das drückt Ihnen die Scheibe dann auseinander. Die hat einen höheren Druck innen drin. Sie müssen für einen Druckausgleich sorgen. Also sind die Extremfälle. Die Schweizer und Österreicher kennen das, weil die einfach von der Lage ihres Landes immer mal wieder Baustellen haben, die weiter oben liegen. In Deutschland ist es nicht ganz so bekannt. Wir haben auch häufiger die Situation, dass Glaser in Norddeutschland, wenn die jetzt eine Baustelle in Süddeutschland kriegen, irgendwo im Allgäu auf 800 Meter Meereshöhe, kämpfen die dann plötzlich mit dem Problem, das für sie völlig unbekannt war. Dann kommt aber noch dazu Klimawechsel, also Luftdruckwechsel. Es kann sein, wir haben einfach einen sehr ungünstigen Tag mit einem ganz tiefen Luftdruck. Dann wird die Scheibe an dem Tag produziert und 3, 4, 5 Jahre später kriegen wir eine Extremwetterlage in Richtung hohen Luftdruck. Dann kann es uns Scheiben eben zusammendrücken, die gehen kaputt. Und dann gibt es noch eine Kombination mit Glasformaten, die eben unanfällig sind für sowas oder andere, die sehr anfällig sind für diese Druckluftschwankungen.
Das ist gerade auch ein spannendes Thema, die Formate, gell?
Also. Ja, absolut. Die sich ja auch immer wieder verändern und das ist auch gut so, denn es wird auch viel gestaltet. Glas ist ja in der Gebäudehülle natürlich auch ein gestalterisches Element schon immer gewesen und führt auch dazu, dass ich abgesehen von der üblichen Verglasung von Fenster und Fassade natürlich auch gestalterisch, wenn ich die Chance dazu habe, arbeiten kann. Und weltweit gibt es dann auch immer wieder so Leuchtturmprojekte. Jetzt gab es in den Niederlanden gab's eins kreisrund. Was ist eigentlich, wenn Sie sind ja auch unterwegs innerhalb von Deutschland viel, aber auch in Europa. Kommt Ihnen da ein Objekt in den Sinn, was Sie für sehr gelungen halten, was das angeht?
Also gehen wir mal zurück, was mir in Erinnerung bleibt. Wir haben mal vor vielen Jahren, da war ich noch ganz junger Meister, einen Innungsausflug nach Paris organisiert. Da haben Sie diesen klassischen Stadtkern in Paris, Hausmann-Architektur von 1860, mit klassischen Fenstergrößen. Sie haben aber weiter draußen dieses Stadtviertel La Défense, wo sie eben diesen Structured Glazing, also diese geklebten Glasfassaden haben, die extrem großen Glasfassaden. Also da hat man dann natürlich schon ganz tolle Glasobjekte. Mir als Glaser, also ich denke, da ticken viele Glaser ähnlich, man überlegt sich dann, wenn man die ganz großen Glasscheiben sieht, wie tausche ich die denn aus, wenn die mal kaputt geht. Also das eine ist die Faszination von diesen Gebäuden mit den sehr großen Scheiben. Das andere ist dann die Überlegung, Mensch, wie reparieren wir so etwas mal im Falle, wenn eine Scheibe kaputt geht.
Ich wollte noch einen Schwenk machen zu einem ganz anderen Glas, aber an dem Format würde ich aber trotzdem noch mal kurz bleiben. Also wenn wir kommen gleich noch mal zu den ganzen Einbruchthemen und Sicherheitsthemen. Aber vorher würde ich noch mal fragen, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und Sie wären jetzt der Architekt, aber natürlich sind Sie gleichzeitig der Fachmann fürs Glas. Und ich sage, ich hätte gerne eine 10 Meter Front Glas und würde gerne außenrum, hätte ich gerne einen dunklen Rahmen. Was würden Sie sagen?
Also technisch würde das tatsächlich funktionieren. Man kriegt
Sie das wissen, hin. Warum ich das frage.
Wegen Glasrissen gehe ich mal davon aus. Wenn Sie wissen, was auf Sie zukommt, kann sowas funktionieren. Also auch mit dem dunklen Rahmen, das kriegt man hin. Es gibt Gläser, die weniger anfällig sind für diese Hitzebelastungen. Das kriegt man alles hin. Die Frage ist dann nur, wie kriegen wir sowas noch in den Bau rein? Da benötigen wir heute Hilfsmittel. Hier auf der Messe sind ja auch so Glastransportkräne da, also da kann man dann schon viel regeln. Aber manchmal muss man einfach sagen, komm, jetzt wird es einfach sinnvoller, wenn wir das Ganze nochmal unterteilen. Aktuell haben wir einen Kunden, der wollte unbedingt partout eine 6 Meter lange Hebeschiebetüre. Da haben wir gesagt, also 6 Meter lang, wenn ich das von der Glasstatik dann auch berechne, also wir Glaser in Baden-Württemberg lernen auch mit der Glasstatik umzugehen, dann benötigen wir hier einfach 8 mm dicke Scheiben. Du kriegst dann Gläser, die liegen dann knapp bei 600 Kilo. Und wenn du so einen Schiebeflügel bedienst, musst du 600 Kilo schieben oder wir bauen dir einen relativ teuren Motor da ein, dass es automatisch geht. Den Motor wollte der nicht, er wollte das Ganze schieben. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann musst du uns eben eine Erklärung unterschreiben, du hast Schwierigkeiten beim Schieben. ich würde dir gerne noch eine Bremse einbauen, 10 Zentimeter bevor dir der Flügel zuknallt, dass das Ganze nochmal stoppt und dann musst du nochmal anschieben. Denn wenn du den Finger dazwischen hast und du schiebst einen 600 Kilo Flügel zu, dann hat nachher der Finger die Form deines Fensterfalzes. Also man muss da dann schon mit den Endkunden sprechen. Sie müssen dem Endkunden erklären, was kommt da auf ihn zu, welche Kosten kommen auch auf ihn zu. Wir hatten Kunden in der Schweiz, die wollten unbedingt eine große Verglasung. Dann haben wir denen das auch erklärt, hey, Achtung, also im Reparaturfall wird es schwierig. Egal, die wollten das und dann kam aber irgendwann mal die Schweizer Versicherung und sagte, also bei der Glasversicherung hätten wir gerne mal einen Kostenvoranschlag. Und es stand das Haus eben an einem Hang. Da haben wir gesagt, du, wir müssen also erstmal mit einem großen Kran, einem kleinen Kran über dein Haus heben und im Garten absetzen. Dann nimmt der große Kran die große Glasscheibe, hebt die übers Haus, übergibt die Scheibe dem kleinen Kran und der baut sie dann bei dir in der Fassade ein. Und da lagen wir damals vor ungefähr 15 Jahren bei circa 25.000 Franken. Heute, schätze ich mal, liegen wir bei 35.000 Franken. Und da waren die dann doch erstaunt, obwohl man ihnen vorher auch gesagt hat, Leute, denkt auch mal an Reparaturen, es könnte schwierig werden.
Glasstatik ist ein total spannendes Thema. Gibt es gar nicht so viele oder die da spezialisiert sind da drauf, oder? Dass man da, wofür braucht man das?
Ich glaube, so immer. Sie müssen, also in Baden-Württemberg, ja, unsere Meisterschule, auf der ich auch, ja, als Dozent, ja, unterrichte, wir lehren das auf der Meisterschule. Also ein Meister aus Baden-Württemberg, ein Glasermeister, ja, müsste eigentlich Glasstatik drauf haben. Und Glasstatik, schon die Scheiben, die jetzt hinter mir hier im, ja, Raum drin sind, da muss man mal mit dem Rechner drüber gehen, reicht denn jetzt noch 3x oder 2x 4 mm, benötige ich schon ein 5 mm dickes oder ein 6 mm dickes Glas. Das ist auch abhängig, baue ich das im Erdgeschoss ein oder im sechsten Stock oben, wo ich eine andere Windlast habe, dann müssen Sie sowas tatsächlich berechnen.
Ich denke jetzt gerade an so eine Gondel, die auf die Zugspitze fährt, da kann ich herunterschauen, da ist eine Glasfläche drin, oder ich denke gerade an das, ja, Aquarium, das in dem Hotel geplatzt ist. Wer hat sich darum gekümmert? Also wie ist das berechnet worden? Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe. Ja,
also dieses Aquarium, das in Berlin platzte, war ein Acrylglas, also war kein richtiges Glas. Irgendwann geht's mal nicht mehr. Also Glas ist begrenzt und Glas ist ein spröder Werkstoff. Man muss da schon gewaltig aufpassen. Man hat auch früher sehr hohe Reserven einkalkuliert, damit das Ganze auf jeden Fall hält. Heute nehmen wir die Reserven etwas zurück in der heutigen, in der modernen Glasstatik. Aber je mehr wir Reserven zurücknehmen, desto eher benötigen Sie eine solide Kalkulation in der Statik.
Gerade wenn Last drauf kommt, also wenn ich, ja, drauf gehe. Also ich stelle mir gerade vor, eine Glastreppe oder ich hätte irgendeinen Steg aus Glas oder so etwas.
Also in Deutschland kann ich Sie jetzt beruhigen, wenn Sie irgendwo eine Glastreppe finden, ist die statisch so ausgelegt, dass Sie auf jeden Fall drüber gehen können. Also die sind dann wirklich, also im Fußboden eine Glasplatte im öffentlichen Bereich, da können Sie wirklich auf die Glasplatte so viele Personen draufstellen, wie flächenmäßig Platz haben da drauf, die hält. Also sollte auf jeden Fall halten.
Gucken wir nochmal auf die ganz dicken Gläser oder auf die ganz stabilen Gläser, auf die Sicherheitsgläser, Einbruchschutzgläser. Vielleicht, da würde mich interessieren, wo ist da der Stand heute? Was machen wir da gerade? Also was geht da?
Beim einbruchhemmenden Glas, grundsätzlich, wenn es um diese Standards geht, dann muss ich natürlich immer einmal auf das Rahmenmaterial schauen und dann auf die und vielleicht auch auf den Rollladen. Aber natürlich eben auch auf die Verglasung, und in der Summe dieses Systems sozusagen entsteht dann der Einbruchschutz aus verschiedenen Faktoren. Da hat sich natürlich, ja, Sie können das besser besagen, doch eine ganze Menge getan. Wenn man hier zum Beispiel auch schaut, auf was angeboten wird an den Exponaten, sind diese Themen immer wieder dabei. Viele Betriebe spezialisieren sich ja auch darauf, weil sie eben vom margengetriebenen Geschäft weg wollen, weil es ihnen letztlich die Marge einfach nur schmälert, was das Volumen angeht. Dann verdiene ich schlicht und ergreifend einfach zu wenig, um einen großen Auftrag abzuwickeln. Wie ist es bei Ihnen im Betrieb, das Thema Einbruchschutz, Einbruchhemmung?
Gut, jetzt Stetten am Kaltmarkt liegt auf dem Land. Da sind die Leute jetzt nicht ganz so sensibel, was Einbruchhemmung angeht und Einbruchschutz. Nichtsdestotrotz haben wir mit meiner Firma, ich glaube vor 25 Jahren, schon eine eigene Prüfung für RC2. RC2 ist die moderne Bezeichnung Resistance Class, also Widerstandsklasse im Einbruchbereich. Also wir haben eine eigene Prüfung für unser Element. Damals hieß es noch WK, also Widerstandsklasse, deutsche Bezeichnung. Ist aber ähnlich, also nahezu vergleichbar mit der modernen Bezeichnung. Und bei diesen Fenstern müssen Sie wirklich den Beschlag absichern. Sie müssen die Montage anders ausführen. Sie brauchen ein Sicherheitsglas, also einbruchhemmendes Glas. Das muss anders eingebaut werden, wird zum Teil verklebt. Das Ganze, Sie brauchen druckfeste Hinterfütterung. Und dann in der Summe haben Sie ein einbruchhemmendes Fenster. Sie erreichen schon sehr viel, wenn Sie jetzt bei einem Privatkunden Fenster einbauen. Wenn Sie sagen, okay, statt eins oder zwei einbruchhemmende Schließstücke machen wir jetzt einfach mal sechs, sieben einbruchhemmende Schließstücke. Dann haben Sie die Gefahr des Aufhebelns eines Flügels schon mal sehr gut reduziert. Aber in der Summe, wenn Sie ein richtig einbruchhemmendes Fenster haben möchten, gehört das Glas mit dazu. Und in dieser gesamten Summe funktioniert dann die Einbruchhemmung. Vergleichbar mit einer Kette. Wenn Sie eine Kette haben, können Sie nicht sagen, diese Kette hebt eine Tonne Gewicht, aber nur dieses eine Glied in der Mitte, das kann nur 100 Kilo. Das, mehr kann das nicht. Dann kann die Kette auch nur 100 Kilo. Also bei diesen genormen Bezeichnungen muss alles ringsrum stimmen.
Ich komme zu meiner laienhaften Frage. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Glas habe, auf das geschossen wird, dass es anders reagieren muss als ein Glas, wo ich mit dem Vorschlaghammer draufgehe.
Ja, das sind zwei Welten. Also schusshemmendes Glas. Also da muss ich auch ehrlich sagen, da arbeiten wir relativ selten. Wir haben ein paar Mal schusshemmende Gläser eingebaut. Das ist aber eine völlig andere Welt. Die haben andere Aufbauten, zum Teil auch nicht bekannte Aufbauten. Da gibt es ein Zertifikat, dass also eine Firma sagt, unser Glas kann eben NATO-Geschosse aufhalten oder es kann kleinkalibrige Geschosse aufhalten. Wie die das Glas dann aufbauten, welche Schichten die da dazwischen haben, da gibt es also Acrylglas-Schichten unter anderem. Es gibt aber auch Polyvinyl-Butyral-Folien in einer bestimmten unbekannten Stärke. Da gibt es unterschiedliche Aufbauten. Das wird häufig nicht verraten. Sie kriegen dann einfach nur ein Zertifikat, dieses Glas mit dem Aufbau kann das und das andere Glas kann was anderes. Und das eine Glas ist halt dann 40 mm dick und das andere vielleicht 28.
Das heißt, das wird im Geheimen produziert. Die Firmen sind da alle abgeschirmt, die das
also machen. Wer im schusshemmenden Bereich etwas anbietet, der hat so eine kleine Nische. Also das ist so ein kleiner Club für sich und die verraten dann auch nicht viel.
Das ist aber eine Nische, die wächst. Ich war tatsächlich mal bei einem Hersteller aus Österreich und der Markt ist da, zum Beispiel bei Konsulaten, aber auch bei Polizeistationen, also öffentlichen Gebäude, Regierungsgebäude etc. Und natürlich auch was zum Beispiel was bei Kunsthallen, Museen, wenn es da um ganz hochwertige Exponate geht, die man versucht eben entsprechend auch zu schützen, da wird das genommen und die Firma hat sehr gut zu tun.
Also bei Kunsthallen gehe ich jetzt eher davon aus, dass wir einbruchhemmende oder durchbruchhemmende Gläser haben, wo ich eben dann mit dem Vorschlaghammer oder mit der Axt zwischen 20 und 70 Mal draufschlagen kann, während bei Konsulaten tatsächlich oder Botschaften schusshemmende Gläser zur Anwendung kommen.
Sehr, sehr, sehr spannend. Bis hierhin erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Sieber, für die bisherigen Ausführungen. Wir kommen jetzt noch zu so einem Part, der so ein bisschen persönlicher ist. Ja. Und da stellen wir allen unseren Gästen immer gleich am Anfang eine, wie ich finde, ganz besondere Frage. Und zwar bei der Frage geht es darum, gibt es irgendjemanden, mit dem Sie gerne mal tauschen würden, mal einen Tag oder mal eine Woche, einfach mal die Aufgabe von demjenigen ausüben wollen. Es kann aber auch was Sportliches sein, es kann was Kulturelles sein, also das ganz egal. Gibt es irgendeinen Menschen, wo Sie sagen, das, was der macht, das würde ich gerne auch mal für eine gewisse Zeit machen, sagen wir maximal eine Woche?
Also ich habe jetzt keine Person konkret im Kopf, aber so Archäologie würde mich mal interessieren. Mal irgendwo graben dürfen und mal ja, in der Geschichte zu forschen. Mhm. Das macht Spaß.
Man kennt das aus der Erfahrung. Irgendwann sagt man, wenn man zum Beispiel einen schönen Urlaub gemacht hat und fährt nach Hause und sagt, das war das Beste, was wir machen konnten, dass wir in dem Land zum Beispiel, bei mir war es nach Sizilien, dass ich mit dem Fahrrad über Sizilien gefahren bin und als ich zurück nach Deutschland geflogen bin, habe ich gedacht, das war der schönste Urlaub, den du jemals gemacht hast. Das war das Beste, was dir passieren konnte. Wie war das bei Ihnen? Gibt es sowas? Beruflich oder privat?
Nee, also bleiben wir mal beim Urlaub. Da gibt es ein paar Sachen. Einmal mit dem Fahrrad nach Paris, aber noch zu einer Zeit, oh mein Gott, wie alt waren wir damals? Ich glaube, es war noch kurz nach der Bundeswehr, ich war 22, 23 Jahre alt. Wir hatten damals noch Fahrräder mit 3 Gängen, also nicht mit 18 Gängen. Und dann sind wir also einmal über die Alpen mit den Fahrrädern und einmal bis nach Paris geradelt. Das war so eine kleine Clique, die wir hatten. Also das waren spannende Zeiten. Ich erinnere mich noch, uns ging die Kraft aus. Wir sind den Maloja-Pass hoch von Italien in die Schweiz. Und da haben sie ja 40 Kilometer, haben sie quasi einen Anstieg, mal zwischendrin eben.
Das zieht sich.
Ja, und irgendwann hatten wir keine Kraft mehr. Also es war klar, wir werden das heute nicht mehr schaffen. Wir kommen nicht mehr über den Pass. Wir hatten noch, ich glaube, 3 Landjäger und eine Tafel Schokolade. Wir waren 3 kräftige Jungs. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt 500 Höhenmeter unterm Pass wird das Zelt aufgeschlagen, irgendwo in der Natur. Da bleiben wir jetzt. Wasser gab's, konnte man trinken. Und dann hatten wir eben jeder noch so ein bisschen Landjäger und ein bisschen Schokolade. Und dann ging es am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, um 5 Uhr dann wieder weiter mit leerem Magen. Und dann kamen wir irgendwann oben am Pass an, so nach 2 Stunden. Und dann sind wir dort in die Gaststätte, die es gab. Und da gab es eben nur einen Kaffee und ein Marmeladenbrot. Mehr hatten die nicht an Auswahl. Es war der beste Kaffee meines Lebens und das beste Marmeladebrot. Denken wir heute noch, also die dabei waren, da dran. Mensch, war das Marmeladenbrot gut. Klasse.
Kann man sich sehr schön vorstellen. Vielleicht aber auch nochmal der Blick genau andersrum. Gab es etwas, was eine besonders große Herausforderung für Sie war, wo Sie sagen, boah, bin ich froh, dass wir das gemeistert haben? Das war eine besonders schwierige Situation, die Sie mal genommen haben?
Gut, da gibt es, also beruflich, klar, gibt es Großobjekte, die man mal gemacht hat, wo man zwischendrin denkt, oh mein Gott, wieso habe ich mir das angetan? Und dann passt dann doch. Also gerade auch statisch, wir hatten einmal ein ganz großes Objekt, wo wir die Statik der Elemente ausrechnen mussten. Jetzt nicht das Glas, sondern wirklich die Elementstatik. Und mittendrin in der Bauphase gab es Probleme mit dem Landratsamt. Die haben dieses Gebäude dann geprüft und es kommt ein Prüfstatiker, der die Fensterstatik haben wollte. Es ist mir in meinem ganzen Leben jetzt erst einmal passiert, dass ein Prüfstatiker so eine Elementstatik haben wollte. Und wenn wir die nicht damals richtig kalkuliert hätten und Wert drauf gelegt hätten, auch gegenüber dem Bauherrn, du, wir bauen dir deine Pfosten so breit, nicht so schmal, wie es der Architekt wollte, sondern wirklich in der Breite, weil wir benötigen diese Profile gegen die Windlast, dann hätte es mir, also in der Firma, das Genick gebrochen. Und so hat alles gepasst. Also wir haben dann sogar noch ein Lob gekriegt vom Prüfstatiker, hat er so noch nie gekriegt, das Ganze. Also es war jetzt beruflich mal so eine Herausforderung. Ansonsten, was meine Vorträge angeht, hatte ich mal eine Anfrage, das Ganze auf Französisch zu machen. Und denke mir, okay, ich kann Französisch, ich kann auch einigermaßen gut Französisch, aber ein Vortrag auf Französisch ist nochmal eine andere Welt. Dann habe ich gesagt, komm, probieren wir einfach mal und dann wieder 4 Wochen Vokabeln pauken und dann eben einen Vortrag auf Französisch zu halten vor Fachpublikum. Und es hat funktioniert. Und da ist man dann auch stolz drauf danach und sagt, es hat gepasst.
Sie haben gesagt, dass Sie in den Beruf beim Gehen reingekommen sind sozusagen und den so wertgeschätzt haben und für Ihre Leidenschaft dafür entwickelt haben. Ganz allgemein gefragt, was bedeutet für Sie das Handwerk? Was ist das Handwerk für Sie?
Also ich bin jetzt 59 Jahre alt. Also Herr Dirks meinte vorhin, ja, Sie haben ja Ihr Berufsleben noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich sehe schon langsam, also ich kenne jetzt einfach im Abstand einiges. Das Handwerk, sage ich immer, wenn ich gefragt werde, im Handwerk, ich bin frei. Ich bin ein völlig freier Mensch. Ich bin Handwerksmeister, ich bestimme in meiner Firma. Wenn ich in die Firma reingehe, biege ich links ab in meiner Firma oder rechts. Das bin ich, der das Ganze bestimmt. Es gibt zwischen mir eigentlich nur noch den lieben Gott oberhalb, der da irgendwas regelt und bestimmt. Aber ansonsten gibt es keine anderen Berufe wie die Berufe der Handwerker, der Handwerksmeister, die absolut frei sind. Wir haben unser Wissen, das wir erlernt haben, im Kopf. Ich könnte in Frankreich arbeiten, in der Schweiz, in Österreich, wenn es sein muss. Also im Gedanken, wie diese mittelalterlichen Handwerker, die da in Zünften gearbeitet haben. Übrigens, das waren auch die ersten, die das vereinigte Europa gelebt haben. Die konnten zwar kein Englisch und Französisch und Italienisch, die konnten aber im Mittelalter alle relativ anständig Latein. Wenn Sie jede Woche in die Kirche gehen und die Kirche auf Latein ist, können Sie irgendwann mal Deo gratias sagen, also Gott sei Dank. Und wenn Ihnen quasi der Stein oben von der Baustelle runterfällt und landet neben Ihnen, sagen Sie Deo gratias. Und der italienische Arbeiter nebendran versteht das ebenfalls. Also die Handwerksmeister, die auf die Walz gingen, die haben Europa schon mal vorweggenommen. Und wenn Sie lesen, welche Steinmetze an irgendwelchen Kirchen gearbeitet haben, dann waren deutsche Steinmetze in Frankreich, französische waren bei uns, Glockengießer aus Frankreich haben bei uns im Dorf die Glocken gemacht. 1623 war noch im 30-jährigen Krieg, kam da ein Glockengießer rüber, hat die Glocken bei uns gemacht. Handwerksmeister auf der Walz haben dieses Europa schon mal lange, bevor man das politische Europa geschaffen hat, vorweggenommen. Und das ist so diese Freiheit, wie das Handwerk hat.
Wir kommen jetzt nochmal zu vier Begriffen, ganz kurze Begriffe, mit der Bitte, dass Sie auch ganz kurz und kompakt darauf antworten. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für Sie?
Heimat ist Stetten am Kalten Markt, die Schwäbische Alb. Dieser Blick, Sie kennen den Blick, Herr Dirks, als Sie mich besucht haben. Wir sehen bei Föhnwetterlage die Alpen. Das
vergesse ich nicht.
Das ist Heimat.
Vorbild?
So, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich habe in meinem Leben wenig mit Vorbildern gearbeitet. Also ich habe immer selbst mal geguckt, wo es hingeht. Was ich faszinierend finde, sind Sprachen. Also Menschen, die mehrere Sprachen können, das finde ich immer gut. Das finde ich toll. Einfach, das erweitert den Horizont und hebt Grenzen auf.
Der nächste Punkt, was ist Glück für Sie?
Wenn man gesund ist, wenn mit der Familie alles gut läuft, dann ist es Glück. Und als Schwabe, man braucht nicht viel Geld. Also mehr als ein Viertel am Tag und einmal warm essen ist ja auch ungesund. Und wenn das passt und das da ist, ein Viertel Rotwein am Tag und ja, ein Zwiebelrostbraten mit Spätzle, das ist schon Glück.
Sie haben auf Ihrer Webseite noch stehen, da wollte ich in dem Zusammenhang mit dem Glück noch drauf eingehen, da steht ein Zitat von Marc Aurel. Die Seele hat die Farben deiner Gedanken. Das haben Sie aus irgendeinem Grund da wahrscheinlich hinplatziert. Was ist der Hintergedanke?
Also ich interessiere mich ja für Geschichte und Marc Aurel gilt als Philosophenkaiser. Und dieses Zitat von Marc Aurel gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Gedanken färben deine Seele. Das war das erste Mal, als ich dieses Zitat gehört habe. Das fand ich sehr gut. Also Menschen, die griesgrämig sind, die immer nur negativ denken, die werden auch irgendwann mal innerlich vom Charakter her griesgrämig. Das heißt jetzt nicht, dass man alles lustig und schön finden muss, aber einfach eine positive Grundeinstellung zum Leben zu haben, gehört bei mir mit dazu.
Also eher der Optimist?
Ja.
Das nehmen Sie mir jetzt die Frage schon vorweg. Eigentlich ist es schon beantwortet. Ich stelle es jetzt einfach mal so, fest, dass die Seele hat die Farben deiner Gedanken. Ist es auch das Motto?
Ja, das ist wirklich, also das Zitat ist wirklich ein Zitat, das mich seit vielen Jahren durchs Leben begleitet.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Sieber. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben, auf Ihre eigene Reise, die wir haben angefangen mit der ganzen Geschichte, aber Ihre persönlichen Reise und dass Sie auch mit uns Ihre Erlebnisse geteilt haben und Ihr Fachwissen geteilt haben. Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute.
Danke. Das hat mich gefreut, Herr Kruse. Dankeschön und danke, Herr Dirks.
Danke auch.
Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.